durch Eisen und Blut zum Ziel. Nach dem Scheitern der Revolution bildeten die deutschen Staaten wie zuvor einen lockeren Bund, in dem Preußen und Österreich wieder um die Vorherrschaft stritten. Auch sonst drehten die Mächtigen das Rad langsam wieder zu der vorrevolutionären Ordnung zurück, während die wirtschaftliche Entwicklung sich gleichzeitig mit Riesenschritten in Richtung 20. Jahrhundert bewegte. Zum neuen starken Mann der deutschen Politik wurde der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck. Kaum im Amt sagte er am 30. September 1862: »Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut.« Bismarcks Ziel war ein starker deutscher Nationalstaat unter preußischer Führung. Und dafür war ihm jedes Mittel recht. Schon 1853 hatte er geschrieben, in Deutschland sei für Preußen und Österreich nebeneinander kein Platz. Wir atmen einer dem anderen die Luft vor dem Munde fort. Einer muss weichen. Und 1866 erklärte er, wir brauchen Krieg, nur Krieg. Er bekam seinen Krieg. Den Anlass boten Streitigkeiten um die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Im Juni 1866 trat Preußen aus dem Deutschen Bund aus und provozierte einen Krieg gegen Österreich und seine Verbündeten. In der Schlacht von Königgrätz siegten die preußischen Truppen am 3. Juli 1866 unerwartet schnell. Im anschließenden Frieden von Prag wurde der Deutsche Bund aufgelöst und Österreich aus Deutschland hinausgedrängt. Preußen schloss sich mit den Staaten nördlich des Mains zum Norddeutschen Bund zusammen. Bis dahin hatte Bismarck seine Politik ohne Zustimmung des Landtags betrieben. Deswegen wurde er besonders von den Liberalen abgelehnt. Stellvertretend für viele hatte Professor Rudolf von Ihering vor dem Krieg geschrieben, »Mit einer solchen Schamlosigkeit, einer solchen grauenhaften Frivolität ist vielleicht nie ein Krieg angezettelt worden wie der, den Bismarck gegenwärtig zu erheben sucht. Das innerste Gefühl empört sich über einen solchen Frevel an allen Grundsätzen des Rechts und der Moral. Ach, was müssen wir erleben? Welche grauenhafte Zukunft steht uns bevor?« Nach dem siegreichen Krieg änderte er seine Meinung total. »Ich beuge mich vor dem Genie eines Bismarck. Wie wunderbar hat der Mann alle Fäden des großartigen Gewebes gesponnen. Was uns Uneingeweihten als freventlicher Übermut erschien, es hat sich hinterher herausgestellt als unerlässliches Mittel zum Ziel. Ich gebe für einen solchen Mann der Tat 100 Männer der liberalen Gesinnung, der machtlosen Ehrlichkeit.« Wie Professor von Ihering wurden viele Menschen von Gegnern zu Befürwortern der Bismarckschen Politik. Und der preußische Landtag billigte nachträglich sogar das nicht verfassungsgemäße Handeln des Ministerpräsidenten. Immer mehr Deutsche sahen in ihm den Mann, der den alten Traum von der Einheit Deutschlands verwirklichen konnte. Diese neue nationale Welle wollte Bismarck ausnützen und die süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund verbinden. Als Mittel dazu diente ihm wieder ein Krieg gegen den gemeinsamen Feind Frankreich. Durch geschicktes Taktieren erreichte Bismarck, dass Frankreich Preußen und damit auch seinen Verbündeten den Krieg erklärte und vor der Welt als Aggressor dastand. Die nationale Begeisterung, die nun ausbrach, ähnelte der vor den Befreiungskriegen. Soldaten aus ganz Deutschland marschierten gegen Frankreich und schlugen die Franzosen am 2. September 1870 in der Schlacht von Sedan. Nach diesem gemeinsamen Sieg war die Einheit Deutschlands näher als je zuvor. Die Menschen und die öffentliche Meinung gaben keine Ruhe mehr. In dieser nationalen Hochstimmung konnten sich die süddeutschen Fürsten und Regierungen Bismarcks Plänen und damit der Einigung letztlich nicht widersetzen. Am 18. Januar 1871 wurde im Spiegelsaal von Versailles der preußische König Wilhelm zum deutschen Kaiser Wilhelm I. ausgerufen. Das war die Geburtsstunde des deutschen Kaiserreichs. Endlich waren die Deutschen am Ziel ihrer Träume. Sie hatten einen Kaiser, ein Reich und drei Monate später auch eine Verfassung. Aber war dieses Kaiserreich wirklich das, wovon sie so lange geträumt hatten? Das neue Reich war ein Werk der Fürsten. Es gab zwar den von deutschen Männern in allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen gewählten Reichstag, aber der konnte letztlich nichts entscheiden. Und über die Regierung hatte er keinerlei Kontrolle. Sie war nur dem Kaiser verantwortlich. Er und der Reichskanzler bestimmten die Politik. Gleichzeitig waren sie König bzw. Ministerpräsident von Preußen, das 2/3 des Reichsgebietes und 3/5 der Bevölkerung umfasste. Die wichtigsten Rohstoffgebiete und Industrien lagen in Preußen, und Preußen hatte die mit Abstand stärkste Armee. All das konnten der Kaiser und sein Reichskanzler, falls nötig, in die Waagschale werfen. Deswegen gab es nach dieser Reichsgründung auch sehr kritische Stimmen. Maul halten, Steuern zahlen, Soldat werden. So brachten vor allem viele Süddeutsche ihre Meinung zu dem preußisch dominierten Kaiserreich auf den Punkt. Sozialistengesetz und Sozialgesetze. Die Reichsgründung war eine Sache. Die wirtschaftliche Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat war eine andere, für die Mehrzahl der Menschen in Deutschland noch viel einschneidendere Sache. Die zunehmende Industrialisierung nämlich veränderte die Arbeits- und Lebensbedingungen radikal. Sie machte aus den meisten Bauern Industriearbeiter, aus Landbewohnern Stadtmenschen. Wohnung und Arbeitsplatz wurden getrennt, die überlieferte Form der Großfamilie löste sich in den Städten langsam auf, alles war in Bewegung. Die Städte explodierten förmlich. Hatte Berlin 1850 noch etwa 400.000 Einwohner, so waren es um 1900 schon 2 Millionen. In Hamburg schnellte die Einwohnerzahl von 130.000 auf 700.000 hoch. So ähnlich war es auch in anderen Städten. Der Wohnungsbau konnte da nicht mehr mithalten. Als Folge stiegen die Mieten so kräftig, dass viele Zuwanderer sie nicht bezahlen konnten. Die bauten dann an den Stadträndern Bretterbuden für ihre Familien. Um diese Zeit entstanden die ersten Mietskasernen, in denen Arbeiterfamilien auf engstem Raum leben mussten. In Berlin hat die Hälfte aller Familien nur einen Raum von 4 Metern Länge und 3,60 Meter Breite. Weit über 100.000 hausten in feuchten, ungesunden Kellerwohnungen. Auf der anderen Seite wuchs der Wohlstand derer, die von der boomenden Wirtschaft am meisten profitierten, Fabrikanten, Industrielle und Bankiers. Auch den meisten Adligen ging es nach wie vor gut. Sie hatten weiterhin Führungspositionen beim Militär und im Staat, und viele besaßen zugleich Aktien von großen Unternehmen. Die sozialen Gegensätze bargen eine Menge Sprengstoff für das Reich. Und Bismarck ahnte früh, dass mit fortschreitender Industrialisierung die Entstehung einer großen Arbeiterpartei unvermeidlich sein werde, wenn man ihr nicht durch Sozialreformen zumindest entgegenwirkte. Diese Arbeiterpartei entstand aus dem am 23. Mai 1863 gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein Ferdinand Lassalles. Seit 1875 nannte sie sich Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands und forderte direkte Gesetzgebung durch das Volk, eine sozialistische Gesellschaft und die Beseitigung aller sozialer und politischer Ungleichheit. Obwohl mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht nur 2 Sozialdemokraten im ersten Deutschen Reichstag saßen, nahm Bismarck die Arbeiterbewegung und ihre Partei sehr ernst. Und als sie 1877 bereits 500.000 Stimmen erhielt, wartete er nur noch auf eine Gelegenheit, die Reichsfeinde, wie er die Sozialisten nannte, auszuschalten. Nachdem 2 Attentate auf den Kaiser verübt worden waren, schlug Bismarck zu. Er legte ein Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vor, das vom Reichstag mit großer Mehrheit angenommen wurde und am 21. Oktober 1878 in Kraft trat. Es verbot alle sozialistischen Vereine, Versammlungen und Zeitungen. Obwohl sich bald herausstellte, dass die Sozialdemokraten mit den Attentaten nichts zu tun hatten, blieb das Sozialistengesetz bis 1890 in Kraft. Allerdings brachte es nicht den gewünschten Erfolg. Die Sozialdemokratie arbeitete im Untergrund weiter und blieb als politische Kraft erhalten. Als sie 1890 wieder zu den Wahlen zugelassen wurde, erhielt sie die meisten Wählerstimmen. Bismarcks Politik der Ausgrenzung der Arbeiterpartei aber wirkte lange nach. Sie verhinderte letztlich die Integration der Arbeiterschaft in den Staat. Daran änderte auch die für die damalige Zeit vorbildliche Sozialgesetzgebung, Versicherung gegen Krankheit, Unfall, Alter und Invalidität nichts, mit der Bismarck die Arbeiter für den Staat zu gewinnen suchte. Noch heute gehen die Meinungen über den »eisernen Kanzler«, wie Bismarck genannt wurde, auseinander. Von manchen wird er als genialer Politiker und Reichsgründer verehrt. Andere halten ihn für einen skrupellosen preußischen Junker, der für die Erreichung seiner Ziele über Leichen ging. Tatsächlich war er beides. Die gute alte Zeit? Trotz der industriellen Revolution und der Modernisierung aller Lebensbereiche glich der Gesellschaftsaufbau des Kaiserreiches nach wie vor der mittelalterlichen Ständeordnung. An der Spitze stand der Kaiser. Dann kam der Adel. Zu ihm traten die reichen und wirtschaftlich einflussreichen Großbürger, die den Lebensstil des Adels nachahmten und sich bemühten, einen Adelstitel zu erwerben. Ein »von« vor dem Namen bedeutete gesellschaftlichen Aufstieg. Den zweiten Stand bildete das sogenannte Besitz- und Bildungsbürgertum. Kaufleute, Fabrikanten, Bankiers sowie Ärzte, Juristen, Professoren und Gymnasiallehrer. Um standesgemäß auftreten zu können, gaben sie viel Geld aus, und manche lebten dabei auch über ihre Verhältnisse. Unter ihnen gab es noch, ebenfalls zum zweiten Stand zählend, die Kleinbürger, Handwerker, kleine Kaufleute, Beamte und Angestellte in Handel, Dienstleistungsgewerbe und Industrie. Sie orientierten sich nach oben, obwohl sie dort nur belächelt wurden, und grenzten sich nach unten scharf ab. Sie wollten keinesfalls zum dritten Stand gerechnet werden, auch die nicht, denen es materiell kaum besser ging als vielen Arbeitern. Die nämlich bildeten, zusammen mit den Bauern, diesen untersten dritten Stand. Wie im alten Preußen kam es auch im neuen Deutschen Reich zu einer Militarisierung aller Lebensbereiche. Wenn sich ein Mann um eine Anstellung bewarb, lautete die erste Frage: »Haben Sie gedient?« Wer nicht gedient hatte, konnte auch bei den besten Empfehlungen meistens gleich wieder abtreten. Ein junger Kaufmann will bei uns nicht aussehen wie ein junger Kaufmann, sondern wie ein Leutnant in Zivil. Und ein Jüngling allerbürgerlichster Herkunft schafft sich, wenn er Ehrgeiz hat, zunächst ein Monokel an und dann diesen imponierenden königlich-preußischen Schnarrton, sagte der SPD-Abgeordnete Wendel im Reichstag. Diese Zeit haben Heinrich Mann in »Der Untertan« und Karl Zuckmayer in seinem »Hauptmann von Köpenick« treffend beschrieben. Dem Aufbau der Gesellschaft entsprechend gab es in Preußen das Dreiklassenwahlrecht. Jede Klasse konnte ein Drittel der Abgeordneten wählen, und im ganzen Reich wurde das dreigliedrige Schulsystem eingeführt. Die Einführung der achtjährigen Volksschule mit einer Schulpflicht für alle Kinder war ein großer Fortschritt und führte dazu, dass in Deutschland bald mehr Kinder lesen und schreiben konnten als in allen anderen Ländern. Trotzdem blieb es für Arbeiter und Bauernkinder schwer, in der Gesellschaft aufzusteigen, was oben auch nicht gewünscht wurde. Kaiser Wilhelm II. Ordnete an, dass die Schule durch Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterland die Grundlage für eine gesunde Auffassung auch der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu legen habe. Jeder solle wissen, wo sein Platz ist und nur die für seinen Beruf nötigen Kenntnisse erwerben. Da der Platz der Frauen durch die 3K Kinder, Küche, Kirche festgelegt war, sollten sie auch nur lernen, was sie dafür brauchten. Rechtlich war die Frau dem Mann untergeordnet und sozial von ihm abhängig. Viele Frauen sahen es als natürlich an, von der Obhut des Vaters in die des Ehemannes übergeben zu werden. Ihre große Angst war, als alte Jungfer sitzen zu bleiben. Nur sehr langsam änderte sich an der Benachteiligung von Mädchen und Frauen etwas. Mutige, kluge Frauen wie Luise Otto Peters, Auguste Schmidt, Hedwig Dohm, Helene Lange und Clara Zetkin gründeten Frauenvereine und Frauenzeitschriften, in denen sie mehr Rechte forderten. »Menschenrechte haben kein Geschlecht«, lautete dabei der Wahlspruch von Hedwig Dohm. Ab 1892 durften Mädchen erstmals in Preußen an jungen Gymnasien die Reifeprüfung ablegen. Studieren durften sie allerdings erst 10 Jahre später. Und 1908 durften Frauen auch politischen Vereinen und Parteien beitreten, ohne jedoch wählen und gewählt werden zu können. Zwar forderte die SPD seit 1891 das Wahlrecht für Frauen, konnte es allerdings erst 1918/19 durchsetzen. Ein Säbelrassler auf dem Thron. Kaiser Wilhelm I. starb 1888. Weil sein Sohn Friedrich III. Nur 3 Monate nach der Thronbesteigung an Kehlkopfkrebs starb, wurde sein Enkel Wilhelm II. Im Dreikaiserjahr schon mit 29 Jahren Kaiser. Er musste also nicht viele Jahre geduldig auf den Thron warten, Jahre, in denen er reifer, ruhiger, gelassener, vielleicht sogar weiser hätte werden können. Nein, der junge Wilhelm stand plötzlich an der Spitze des Reiches. In diesem Reich war er aufgewachsen, hatte als kleiner Junge die Reichsgründung, dann den wirtschaftlichen Aufschwung und den Weg zur europäischen Großmacht miterlebt. Immer größer, immer schneller, immer besser, immer mehr, lautete die Devise. Immer nur Erfolge und Siege, keine Niederlagen. So würde es immer weitergehen, so musste es immer weitergehen. Das war für Wilhelm völlig klar. Jetzt war es sein Reich, und er wollte darin bestimmen. Nicht der Kanzler und nicht der Reichstag, den er ohnehin für ein lästiges Übel hielt. »Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen«, verkündete er. Und nicht nur die Politik, auch Wissenschaft und Kunst sollten nach der Pfeife des jungen Kaisers tanzen. »Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr. Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken. Sie soll den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an dem Idealen wieder aufzurichten. Wenn nun die Kunst, wie es jetzt vielfach geschieht, weiter nichts tut, als das Elend noch scheußlicher hinzustellen, wie es schon ist, dann versündigt sie sich damit am deutschen Volk. Sozialkritische Naturalisten, Schriftsteller, die die Welt so zeigen wollten, wie sie wirklich war, wurden verdächtigt, mit den Sozialdemokraten gemeinsame Sache zu machen und damit, wie diese, Vaterlandsfeinde zu sein. Als Gerhard Hauptmanns Drama »Die Weber« 1892 erschien, durfte es an den Theatern nicht aufgeführt werden. Auch Künstler wie Wassily Kandinsky, Franz Marc und Paul Klee, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue Ausdrucksformen suchten, waren unerwünscht. Die Kunst hatte deutsche Größe und Größen aus Vergangenheit und Gegenwart darzustellen, am liebsten in kolossalen Denkmälern und riesigen Gemälden. Der Drang nach Größe war auch das Schlagwort für Wilhelms Außenpolitik. Der alte Reichskanzler mit seiner fein gesponnenen Bündnispolitik, die ein Gleichgewicht der Kräfte in Europa geschaffen hatte, war nicht der richtige Partner für den neuen Kaiser, der mit Volldampf voraus wollte, wie er es zu sagen pflegte. Also musste Bismarck gehen. Der Kaiser wollte selbst Außenpolitik machen. Darunter verstand er aber nicht geduldiges Aktenstudium, Gespräche und Verhandlungen mit Parteien, Interessengruppen, Botschaftern und Politikern anderer Länder. Politik machen hieß für Wilhelm II. Anweisungen geben und Reden halten. Doch seine Reden, Interviews und Telegramme waren Katastrophen der Diplomatie, heißt es dazu bei dem Historiker Golo Mann. Was Wilhelm von deutscher Größe, von Weltmacht, trockenem Pulver und scharfen Schwertern daherschnarrte, machte das wilhelminische Deutschland gefürchtet und unbeliebt. Noch zu Bismarcks Zeiten hatte der Afrikaforscher Karl Peters gesagt: »Die deutsche Nation ist bei der Verteilung der Erde leer ausgegangen. Es gilt, das Versäumte von Jahrhunderten gut zu machen.« Aber Bismarck zögerte. Er war kein Weltpolitiker. Anders Kaiser Wilhelm II., dessen Leitspruch lautete: »Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.« Er und sein Reichskanzler von Bülow wollten beim Wettlauf um Kolonien und damit um Weltgeltung auch einen Platz an der Sonne ergattern. Dazu war vor allem eine Flotte nötig, das hatte England vorgemacht. denn Rohstoff- und Absatzmärkte in Übersee konnten nur durch eine große Schlachtflotte erobert und gesichert werden. Also begann Deutschland mit dem Aufbau einer solchen Flotte. Die europäischen Staaten gewannen immer mehr den Eindruck, bei dem deutschen Drang nach Größe handle es sich nun nicht mehr nur um das berühmte Säbelrasseln, zumal der Kaiser und sein Flottenchef zu ernsthaften Verhandlungen über eine Flottenbegrenzung nicht bereit waren. Vorsichtshalber schlossen England, Frankreich und Russland Verträge, die Kriege untereinander ausschließen sollten. Bald fühlte sich Deutschland isoliert und eingekreist und sah nur noch Feinde um sich. Man glaubte, noch weiter aufrüsten zu müssen, um deutsche Interessen notfalls mit Waffen durchsetzen zu können. Da die Nachbarstaaten dabei nicht tatenlos zuschauten, wurde Europa zu einem Pulverfass, das schon beim kleinsten Funken explodieren konnte. Mit Freude in den Krieg. Am 28. Juni 1914 wurden der österreichische Thronfolger und seine Frau in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo von serbischen Nationalisten ermordet. Die Tat sollte ein Zeichen für die Unabhängigkeitsbestrebungen der verschiedenen Nationalitäten innerhalb des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn sein. Aber sie löste den Ersten Weltkrieg aus. Einen Krieg, den niemand wirklich gewollt habe, wie es später hieß. Die Männer und Mächte seien in diesen Krieg hineingeschlittert, hineingestolpert, hineingetaumelt. All diese Begriffe aber klingen nach Rechtfertigung. Männer und Mächte schlittern und stolpern nicht einfach in einen Krieg hinein. Mit Taumeln kommt man der Sache schon näher. Es taumelt, wer nicht ganz bei Sinnen ist. Das traf auf viele große Männer zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu. Sie waren berauscht von der Droge Macht, hielten sich und ihre Nationen für auserwählt. Übersteigerter Nationalismus, Militarismus, Wettrüsten, Sendungsbewusstsein, Weltmachtfantasien sind die passenden Begriffe für diese Zeit. Mag sein, dass den Krieg niemand wirklich gewollt hat, aber wirklich verhindern wollte ihn eben auch niemand. Es sah eher so aus, als hätten alle Seiten nur darauf gewartet, dass endlich etwas passierte, zumal in einem Krieg nicht der große und blindwütige Zerstörer gesehen wurde, sondern der sorgsame Erneuerer und Erhalter, der große Arzt und Gärtner, der die Menschheit auf ihrem Weg zur Höheentwicklung begleitet, wie zum Beispiel in den alldeutschen Blättern zu lesen war. Am ehesten hätte Deutschland den Krieg verhindern können, denn allein konnte Österreich-Ungarn gegen das mit Russland verbündete Serbien nicht vorgehen. Stattdessen sicherte der Deutsche dem österreichischen Kaiser in einem persönlichen Schreiben für jeden Fall Beistand zu. Und mit diesem Freibrief für einen Krieg machte Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914 gegen Serbien mobil, worauf Russland am 29. Juli gegen Österreich-Ungarn mobil machte. Am 31. Juli forderte Deutschland die Rücknahme der russischen Mobilmachung, erhielt aber keine Antwort. Da erklärte Deutschland am Abend des 1. August 1914 Russland den Krieg und zwei Tage später auch Frankreich. Das war nach Ansicht des Generalstabs nötig, weil man den Krieg nach dem Schliefenplan führen wollte. Um an der Westfront Ruhe zu haben, sollte Frankreich in einem Blitzkrieg besiegt werden, damit anschließend mit allen Kräften gegen Russland gezogen werden konnte. Bereits am 4. August marschierten deutsche Truppen durch das neutrale Belgien nach Frankreich, was England zum Kriegseintritt veranlasste. An diesem Tag erklärte der Kaiser vor dem Reichstag: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.« Damit sprach er vor allem die SPD an, die inzwischen die stärkste Partei im Reichstag war. Und tatsächlich waren die Sozialdemokraten für die Dauer des Krieges zu einem innenpolitischen Burgfrieden bereit, um zu beweisen, dass sie keine Reichsfeinde und vaterlandslosen Gesellen waren, wie ihnen immer wieder unterstellt wurde. Mit den Stimmen der meisten Sozialdemokraten wurde das Geld für den Krieg bewilligt. Fast überall in Europa jubelten die Menschen, und die Soldaten, darunter viele Freiwillige, zogen begeistert in den Krieg. Sie gingen davon aus, dass sie für eine gute und gerechte Sache kämpften, und sie waren überzeugt, sie würden an Weihnachten wieder zu Hause sein und als Helden gefeiert werden. Doch es kam alles ganz anders. Aus dem Blitzkrieg wurde nichts. Französische und englische Truppen stoppten den deutschen Angriff kurz vor Paris. Der Bewegungs wurde zu einem Stellungskrieg, bei dem keine Seite mehr einen entscheidenden Durchbruch erzielen konnte. Damit war der Schliefenplan gescheitert und der Krieg für Deutschland praktisch schon verloren. Aber sowohl an der West- als auch an der Ostfront wurde weiter geschossen und gebombt. Von der anfänglichen Begeisterung war bald nichts mehr übrig. Die Soldaten begriffen, dass sie in diesem Krieg eher Kanonenfutter als Helden werden konnten. Anfang 1916 wollte die deutsche Oberste Heeresleitung, die OHL, in Verdun die Wende erzwingen. Es kam zu einer Materialschlacht, wie die Welt noch keine gesehen hatte. In der Hölle von Verdun starben etwa 700.000 Franzosen und Deutsche, ohne dass eine Seite die Schlacht für sich entscheiden konnte. Auch im Osten kam es nach anfänglichen Erfolgen zu einem Stellungskrieg. Aber auf einen so langen Krieg war Deutschland nicht vorbereitet. Munition und Kriegsmaterial wurden knapp, also musste die Produktion möglichst schnell auf Rüstungsgüter umgestellt werden. Und weil Millionen Männer an der Front waren, mussten Millionen Frauen in den Rüstungsbetrieben der Heimatfront Schwerstarbeit leisten. Gleichzeitig wurden die Lebensmittel immer knapper, und die Bevölkerung erhielt Lebensmittelkarten, die zum Kauf von bestimmten Nahrungsmengen berechtigten. Als im Herbst 1916 auch noch die Kartoffelernte schlecht ausfiel, mussten sich viele Deutsche im folgenden Winter hauptsächlich von Kohlrüben ernähren, von denen aber niemand satt wurde. Am 12. Dezember 1916 machte die deutsche Regierung gegen den Willen der OHL ein erstes Friedensangebot. Die Gegner nannten ihre Bedingungen für einen Frieden: Räumung der besetzten Gebiete, Abtretung Elsass-Lothringens, Kriegsentschädigungen und Neuordnung Europas nach dem Nationalitätenprinzip, was die Auflösung Österreich-Ungarns bedeutete. Deutschland lehnte ab, denn die OHL mit den Generalen Hindenburg und Ludendorff an der Spitze, die deutsche Industrie und ein nationalistisches Bürgertum träumten immer noch von einem Siegfrieden mit großen Gewinnen an Land und Gütern. Also ging der Krieg weiter. Und die OHL befahl den unbeschränkten U-Boot-Krieg, bei dem auch neutrale Schiffe versenkt wurden. Daraufhin erklärten die USA am 6. April 1917 Deutschland den Krieg. Wer nicht völlig verblendet war, musste wissen, dass mit dem Kriegseintritt der stärksten Wirtschafts- und Militärmacht der Welt der Krieg für Deutschland nun wirklich nicht mehr zu gewinnen war. Durch Deutschland zur Revolution. Ein wichtiges Ereignis für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte fand um diese Zeit in Russland statt. Dort führten Not und Hunger zu sozialen Unruhen, die sich im März 1917 zu einer Revolution ausweiteten. Der Zar musste abdanken, Russland wurde Republik und mehrere Parteien stritten erbittert um die Macht. Die Führer der radikalen Bolschewiki, der russischen Kommunisten mit Lenin an der Spitze, lebten seit einiger Zeit im Schweizer Exil. Nun wollten sie möglichst schnell nach Russland zurück und baten um die Erlaubnis, durch Deutschland reisen zu dürfen. Die OHL stimmte zu, in der Hoffnung, Lenin würde die innenpolitischen Auseinandersetzungen um die Macht verschärfen und um der Revolution willen vielleicht sogar einen Waffenstillstand vorschlagen. Die Rechnung schien aufzugehen. In der Oktoberrevolution errangen die Bolschewiki unter Lenins Führung die Macht in Russland, und als erstes wollte Lenin Frieden. Die OHL sah eine Chance, den Krieg doch noch zu gewinnen. Es kam zu deutsch-russischen Verhandlungen, an deren Ende der Friedensvertrag von Brest-Litowsk stand. Russland musste Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und die Ukraine abtreten, womit es große Rohstoffvorkommen, wichtige Industriegebiete, riesige Ackerflächen und ein Drittel seiner Bevölkerung verlor. Diesen Diktatfrieden unterschrieben die Russen nur unter Protest. Aber Lenin wollte den Frieden um jeden Preis, damit er im Innern die Herrschaft der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte durchsetzen und eine Räterepublik, russisch Sowjetrepublik, aufbauen konnte. Im Nachhinein erscheint es paradox. Da schleusten erzkonservative Generale und Politiker der deutschen Monarchie russische Revolutionäre durch Deutschland, um die Unruhen in Russland anzuheizen und das Land aus dem Gleichgewicht zu bringen, und wurden so ungewollt zu Geburtshelfern der Sowjetrepublik, die bald darauf zur kommunistischen Sowjetunion wurde. Siegfrieden oder Verständigungsfrieden? Wie in Russland nahmen Not und Kriegsmüdigkeit auch in Deutschland weiter zu. Seit dem Frühjahr 1917 kam es immer wieder zu Streiks und Meutereien, die jeweils durch Zugeständnisse oder Druck beendet wurden. Auch der innenpolitische Burgfrieden hielt nicht mehr wie zu Beginn des Krieges. Als der Reichstag im Juli 1917 neue Kriegskredite bewilligen sollte, kam es in der SPD zum Streit und zur Spaltung. Die unabhängige SPD, USPD, mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg an der Spitze, lehnte die Kriegskredite ab und wollte einen sofortigen Frieden ohne Annexionen, das heißt ohne die gewaltsame Aneignung von Land. Die Mehrheitssozialisten, MSPD unter Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, standen nach wie vor zum politischen Burgfrieden, versuchten aber, zusammen mit anderen Parteien, Einfluss auf die offizielle Politik zu gewinnen. Die spätere Weimarer Koalition aus SPD, katholischer Zentrumspartei und Linksliberalen fand sich hier zum ersten Mal zusammen und forderte einen Frieden ohne Annexionen und ohne Zahlungen der Besiegten an die Sieger. Aber die Volksvertreter waren noch nicht geschickt und stark genug, um sich gegen die Regierenden durchzusetzen. Vor allem das Feldherrenpaar Hindenburg-Ludendorff kümmerte sich nicht um Reichstagsbeschlüsse und errichtete nach dem Sieg im Osten faktisch eine Militärdiktatur. Beide lehnten einen Verständigungsfrieden immer noch ab und wollten im Frühjahr 1918 auch im Westen die Entscheidung auf dem Schlachtfeld erzwingen. Noch einmal mussten Hunderttausende sinnlos sterben. Im September 1918 konnte die OHL nicht mehr länger leugnen, dass der Krieg verloren war. Doch die Niederlage eingestehen wollten die Feldherren trotzdem nicht. Da entwarf General Ludendorff einen Plan. Erstens, die Ehre der Armee müsse gerettet werden, koste es, was es wolle. Das Waffenstillstandsgesuch dürfe also nicht die OHL machen. Zweitens, es solle von den Parteien vorgebracht werden, die seit langem für einen Verständigungsfrieden eintraten, SPD, Zentrum, Liberale. Drittens, dafür sollten diese Parteien an der Regierung beteiligt werden. Ludendorffs Ziel war offensichtlich. Armee und OHL sollten mit der Schmach der Kapitulation nicht in Verbindung gebracht, die Verantwortung für die Konsequenzen aus der Niederlage den Parteien zugeschoben werden. Für die tatsächlich Verantwortlichen war dieser Plan genial. Für die kommende Weimarer Republik aber sollte er sich als verhängnisvoll erweisen. Die Novemberrevolution. Im Herbst 1918 befahl die oberste Flottenführung, zum letzten Gefecht gegen die englische Flotte auszulaufen. Doch jetzt wollten viele Matrosen kein Kanonenfutter mehr sein und verweigerten am 29. Oktober 1918 den Gehorsam. In den folgenden Tagen breitete sich die Revolte, die in Wilhelmshaven und Kiel begonnen hatte, immer weiter aus. Überall wurden nach russischem Vorbild Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, die die politische Macht an sich rissen. Die bisher herrschenden Kräfte sahen dem revoltierenden Treiben staunend und tatenlos zu. Sie schienen nicht fassen zu können, was ihre braven Untertanen da taten. Die Generalität legte dem Kaiser, von dem im Verlauf des Krieges immer weniger zu sehen und zu hören war, den Heldentod oder wenigstens die Abdankung nahe. Aber Wilhelm II. Wollte beides nicht und floh im Salonwagen ins Exil nach Holland. Der Reichskanzler Prinz Max von Baden verkündete am 9. November 1918 gegen 12 Uhr unter dem Druck der Massen eigenmächtig die Abdankung des Kaisers. Eine Stunde später trat er selbst zurück und ernannte den Führer der MSPD, Friedrich Ebert, zum Reichskanzler, obwohl er dazu überhaupt nicht befugt war. »Herr Ebert, ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz«, soll der letzte kaiserliche Reichskanzler dabei gesagt haben. Doch damit war keinesfalls entschieden, wie das neue Deutschland aussehen sollte. Alles war noch möglich, von einer demokratisierten Hohenzollernmonarchie bis zur sozialistischen Räterepublik nach russischem Vorbild. Aber an diesem 9. November überstürzten sich die Ereignisse. Zehntausende zogen durch Berlin und forderten »Alle Macht dem Volk« oder »Alle Macht den Räten«. Da rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann gegen 14 Uhr vom Balkon des Reichstags die »Deutsche Republik« aus. Wenig später verkündete der Sozialist Karl Liebknecht vor dem Berliner Schloss die »Freie Sozialistische Republik Deutschland«. Anders als in Russland setzten sich in Deutschland die Gemäßigten gegen die radikalen Kräfte durch. Ebert und Scheidemann wollten keinen völligen Umsturz der Verhältnisse. Ihnen ging es vor allem darum, eine parlamentarische und soziale Demokratie zu errichten. In der Diskussion um das Ende des Kaiserreichs und die Entstehung der ersten deutschen Republik gibt es bis heute Stimmen, die Ebert und Scheidemann vorwerfen, sie hätten die große Chance zu einem wirklichen Neubeginn vertan, indem sie die Novemberrevolution auf halbem Weg stoppten und mit den alten Mächten zusammenarbeiteten. Wer diesen Vorwurf erhebt, muss sich jedoch die Frage gefallen lassen, ob das Volk die ganze Revolution überhaupt wollte. Die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919, bei der zum ersten Mal in der deutschen Geschichte alle Männer und Frauen wählen durften, beantwortete diese Frage. Die gemäßigten Kräfte, SPD, Zentrum, Linksliberale, erhielten 76% der Stimmen. Für eine sozialistische Revolution gab es in Deutschland keine Mehrheit. Die Weimarer Verfassung und der Versailler Vertrag. In Berlin kam es nach dem 9. November immer wieder zu Kämpfen zwischen revoltierenden Kräften und Soldaten sogenannter Freikorps-Truppen, die im Auftrag der Regierung für Ruhe und Ordnung sorgen sollten. Dabei wurden am 15. Januar 1919 mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auch die führenden Köpfe der neu gegründeten Kommunistischen Partei gefangen genommen und von Freikorpsoffizieren heimlich ermordet. Diese gemeinen Morde von Offizieren der alten Armee trugen erheblich zur Verschärfung der politischen Gegensätze bei. Weil die Lage in Berlin zu unsicher war, trat die Nationalversammlung am 6. Februar 1919 in Weimar zusammen, um der neuen Republik eine Verfassung zu geben. Es wurde eine sehr demokratische Verfassung, die zum ersten Mal in der deutschen Geschichte das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Wahlrecht für Männer und Frauen enthielt. Ebenfalls zum ersten Mal war die Regierung dem Reichstag verantwortlich. Als eine Art Ersatzkaiser hatte der direkt vom Volk gewählte Reichspräsident eine sehr starke Stellung, vor allem in Krisenzeiten. Über die Einhaltung der Verfassung und der Gesetze sollten unabhängige Gerichte wachen. Im zweiten Teil der Verfassung wurden die Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen aufgeführt. Nach all den gescheiterten Versuchen vom Heilbronner Bauernparlament 1525 bis zur Nationalversammlung von 1848 wollten es die 382 Männer und 41 Frauen wohl besonders gut machen. Und für einen Staat mit demokratischer Tradition wäre die Weimarer Verfassung auch bestens geeignet gewesen. Für Deutschland mit seiner Untertanentradition aber war sie das nicht. Die Verfassungsväter und Mütter rechneten auch viel zu wenig mit den zahlreichen Gegnern des neuen Staates. Alle Rechte und Freiheiten auch für die Feinde dieser Rechte und Freiheiten, könnte man als Motto über die Weimarer Verfassung schreiben. Diese Feinde missbrauchten die Rechte und Freiheiten vom ersten Tag an. Ehrlich und aufrichtig hinter der Weimarer Republik standen von Anfang an nur die Parteien der Weimarer Koalition und die Gewerkschaften. Von entscheidender Bedeutung für die junge Republik wurden die Friedensbedingungen der Alliierten, wie man die gegen Deutschland verbündeten Staaten nannte. Sie wählten Tag und Ort für die Eröffnung der Friedensverhandlung sehr bewusst. Am 18. Januar 1871 war Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen und damit das Deutsche Reich gegründet worden. Am 18. Januar 1919 versammelten sich am gleichen Ort die Vertreter der Siegermächte, um über dieses Reich zu richten. Und was den Deutschen 3 Monate später vorgelegt wurde, glich dem Diktatfrieden von Brest-Litowsk. Deutschland sollte 1/7 seines Gebietes, 1/10 seiner Bevölkerung, 3/4 der Erz- und 1/3 der Steinkohleförderung sowie alle Kolonien abtreten. Deutschland durfte nur noch ein stehendes Heer von höchstens 100.000 Mann und keine schweren Waffen, Panzer, U-Boote und Kriegsschiffe mehr haben. Deutschland und seine Verbündeten, so hieß es, seien allein schuld am Ausbruch des Krieges gewesen und hätten deswegen auch für alle Verluste und Schäden gerade zu stehen. In Deutschland lösten diese harten Friedensbedingungen Enttäuschung, Empörung und Wut aus. Die deutsche Regierung versuchte zu verhandeln, aber dazu waren die Sieger nicht bereit. Sie bestanden auf ihren Forderungen und drohten, den Krieg wieder aufzunehmen, wenn Deutschland den Vertrag nicht annehme. Reichskanzler Scheidemann rief aus: »Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legt?« Er weigerte sich, den Versailler Vertrag zu unterzeichnen und trat zurück. Reichspräsident Ebert setzte sich mit der OHL in Verbindung, um deren Meinung zu hören. Doch Hindenburg ließ sich nicht sprechen und Ludendorffs Nachfolger Gröner sagte, die OHL gebe keinen Kommentar. Nicht als General, sondern als Deutscher, riet er, der Friede muss unter den vom Feinde gestellten Bedingungen abgeschlossen werden. Hätten die OHL und der Kaiser die Verantwortung für die Niederlage übernommen und den Friedensvertrag von Versailles wie den von Brest-Litowsk unterzeichnet, wäre die deutsche Geschichte mit Sicherheit anders verlaufen. Aber die großen Feldherren haben nicht nur den Untergang des Kaiserreiches mitverschuldet. Durch ihre Feigheit vor dem eigenen Volk haben sie auch wesentlich zum Untergang der ersten deutschen Demokratie beigetragen. Denn nun mussten die Politiker der Weimarer Koalition den Vertrag unterzeichnen. Und damit waren sie in den Augen vieler Menschen für den Schandfrieden und die Schmach von Versailles verantwortlich, wie man von nun an sagte. Rechte Parteien und Verbände nannten die Politiker der Koalition Vaterlandsverräter und behaupteten, sie seien die wahren Schuldigen an der Niederlage. Dabei beriefen sie sich auch auf Hindenburg, der öffentlich gesagt hatte, die Armee habe den Krieg überhaupt nicht verloren, vielmehr sei sie im Felde unbesiegt gewesen und durch sozialistische Hetze und Friedenspropaganda von hinten erdolcht worden. Diese Dolchstoßlegende wurde zu einer großen Belastung für die junge Republik. Gefährdung und Stabilisierung der Weimarer Republik. Bei der Reichstagswahl vom 6. Juli 1920 zeigten sich schon die ersten Auswirkungen der Hetze von rechts und von links. Die Parteien der Weimarer Koalition stürzten von 76% auf 43% ab. Damit waren sie auf Unterstützung, zumindest jedoch auf Duldung wenigstens einer Partei von links oder rechts angewiesen. Unter diesen Umständen war eine kontinuierliche Parlaments- und Regierungsarbeit praktisch unmöglich. Im Durchschnitt wechselten die Regierungen nun etwa alle 9 Monate. Diese Schwäche wollten Nationalisten und Kommunisten ausnützen, um die Macht zu ergreifen. Es gab mehrere Aufstände, Putschversuche und zahlreiche Attentate. Außenminister Walter Rathenau musste sich Schmährufe gefallen lassen wie »Schlagt tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau!« Als er und Matthias Erzberger, der den Waffenstillstand unterzeichnet hatte, ermordet wurden, war der Jubel in Deutschland mindestens so groß wie die Betroffenheit und Trauer. Insgesamt gab es zwischen 1918 und 1921 in Deutschland 376 politische Morde. 354 wurden von rechtsradikalen Tätern begangen, von denen 28 milde Gefängnisstrafen erhielten. Von 22 linksradikalen Tätern wurden 18 bestraft, davon 10 mit dem Tod. Wenn nicht blind, so war die Justiz auf dem rechten Auge jedenfalls sehr kurzsichtig. Deswegen mahnte Reichskanzler Wirth, der Feind steht rechts. Dass er damit recht hatte, zeigte sich auch im November 1923. Am 8. und 9. dieses Monats tauchte zum ersten Mal ein Mann namens Adolf Hitler in der deutschen Geschichte auf. Zusammen mit dem Weltkriegsgeneral Ludendorff und einigen tausend seiner Anhänger wollte er von München aus die Reichsregierung stürzen. Der Hitlerputsch scheiterte, und auch hier kamen die Anführer mit geringen Strafen davon. Nicht nur politisch, auch wirtschaftlich war 1923 ein Krisenjahr. Um die geforderten Entschädigungen, Reparationen an die Siegermächte bezahlen zu können, hatte die Regierung immer mehr Geld drucken lassen, das damit immer weniger wert wurde. 1914 kostete ein Roggenbrot noch 32 Reichspfennig, 1919 schon 80 und zwei Jahre später knapp 4 Reichsmark. Doch dann begann die Geldentwertung, Inflation, zu galoppieren. Im Juli 1923 mussten die Leute etwa 4000 Reichsmark für ihr Roggenbrot bezahlen, im Dezember 400 Milliarden Reichsmark. Die Besitzer von Sachwerten wurden von der Inflation kaum betroffen. Industrielle wie Hugo Stinnes konnten ihren Besitz sogar noch vergrößern. Wer allerdings nur Geldersparnisse hatte, verarmte durch die Inflation. Das traf besonders den Mittelstand sowie Rentner und Pensionsempfänger, deren Renten und Pensionen der Geldentwertung nicht angepasst wurden. Für all diese Menschen brach die Welt nach dem verlorenen Krieg und dem Sturz der Monarchie ein zweites Mal zusammen. Durch die Einführung einer neuen Währung und drastische Sparmaßnahmen gelang im Jahr 1924 die Wende. Die Wirtschaft erholte sich und es ging langsam wieder aufwärts. Gleichzeitig versuchte Außenminister Gustav Stresemann, Deutschland Schritt für Schritt in die Völkergemeinschaft zurückzuführen, was am 10. September 1926 mit der Aufnahme in den Völkerbund auch gelang. Diese relativ guten Jahre der Weimarer Republik meint, wer von den goldenen 20er Jahren spricht. Die deutsche Wissenschaft genoss wieder hohes Ansehen in der Welt. Jeder dritte zwischen 1919 und 1927 vergebene wissenschaftliche Nobelpreis ging an einen deutschen Forscher. In der Architektur sorgte der sachlich-funktionelle Bauhausstil für Aufsehen. Der Film als neues Medium, Theater, Kabarett und prachtvolle Revuen machten Berlin zu einer flimmernden Metropole. Viele Künstler aber setzten sich kritisch mit der deutschen Gesellschaft auseinander, unter ihnen der junge Bertolt Brecht mit seinen ersten Stücken. Thomas Mann, der Autor der Buddenbrooks, veröffentlichte mit dem Zauberberg seinen zweiten großen Roman und erhielt 1929 den Literaturnobelpreis. 1927 erschien Hermann Hesses Steppenwolf, der beschreibt, wie der moderne Großstadtmensch an dem Zwiespalt zwischen den zerfallenden alten Werten und der neuen technischen Zivilisation leidet. Käthe Kollwitz zeigte in ihren Bildern das armselige Leben der kleinen Leute. Auch ihre Kollegen Otto Dix und George Gross stellten die Schattenseiten des politischen und gesellschaftlichen Lebens dar. Neben kritischen Journalisten wie Karl von Ossietzky waren es vor allem Künstler, die sich von den goldenen Zwanziger nicht blenden ließen und schon früh vor der braunen Gefahr warnten. Die braune Gefahr. Die Künstler und Intellektuellen der Weimarer Republik, die vor der braunen Gefahr warnten, meinten damit vor allem die Nationalsozialisten und ihren Führer Adolf Hitler. Wer war dieser Mann, der im November 1923 bei dem gescheiterten Putschversuch in München zum ersten Mal von sich reden gemacht hatte? Adolf Hitler wurde im österreichischen Braunau am Inn geboren und galt als intelligenter Junge. Trotzdem blieb er in der ersten Realschulklasse in Linz sitzen, was ein Lehrer mit Hitlers Abneigung gegen intensive Arbeit erklärte. Hitler war entschieden begabt, hatte sich aber wenig in der Gewalt. Zumindest galt er für widerborstig, eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig, und es fiel ihm schwer, sich in den Rahmen einer Schule zu fügen. Mit 16 Jahren verließ er die Schule ohne Abschluss, wollte an der Kunstakademie in Wien Malerei studieren, fiel jedoch bei der Aufnahmeprüfung zweimal durch. Er blieb in Wien, wohnte in einem Männerheim, lebte von Gelegenheitsarbeiten und dem Verkauf selbstgemalter Ansichtskarten. Wie alle jungen Männer wurde er gemustert, aber die Armee konnte ihn nicht gebrauchen. Zum Waffen- und Hilfsdienst untauglich, zu schwach, waffenunfähig, lautete der Musterungsbescheid. Mit 25 Jahren war Adolf Hitler das, was man eine verkrachte Existenz nannte. Deswegen kam ihm der Kriegsausbruch 1914 gerade recht. Er meldete sich sofort als Freiwilliger ins bayerische Heer. Nach dem verlorenen Krieg versuchte Hitler, seine Entlassung vom Militär möglichst weit hinauszuschieben, was ihm auch gelang. Dank seines Rednertalents sollte er vor Soldaten Aufklärungsvorträge über Ausbruch und Ende des Krieges halten. Für beides machte er das internationale Judentum verantwortlich. Die Revolution von 1918 und der Schandvertrag von Versailles seien Judenmache. Die ganze Weimarer Republik sei verjudet. Deshalb müssten die Juden aus ihren führenden Stellungen in Politik und Wirtschaft entfernt werden, damit es in Deutschland wieder aufwärts gehen könne. Hitlers Aufklärungsreden kamen bei seinen Zuhörern gut an und brachten ihm die Anerkennung seiner Vorgesetzten ein. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben konnte er etwas, und er konnte es besser als andere. Sein Selbstbewusstsein wuchs und es drängte ihn in die Politik. Im September 1919 trat er in die Deutsche Arbeiterpartei ein. Bereits einen Monat später wurde er als Werbeobmann in den siebenköpfigen Vorstand gewählt. Schnell wurde Hitler zum wichtigsten Mann der Partei und setzte auch bald einen neuen Namen durch: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Zum Emblem der NSDAP wurde das Hakenkreuz, und schon das erste Parteiprogramm vom 24. Februar 1920 enthielt alle Grundgedanken, die für Hitlers spätere Politik charakteristisch waren. Zusammenschluss aller Deutschen in einem großdeutschen Reich. Aufhebung des Versailler Vertrages. Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Schaffung einer starken Zentralgewalt. Ein deutsches Staatsbürgerrecht, das Juden ausschloss. Bekämpfung des jüdisch-materialistischen Geistes. Staatliche Kontrolle der Presse. Bekämpfung und Verbot zersetzender Kunst und Literatur. In zahlreichen Veranstaltungen gelang es Hitler, die Zuhörer für dieses Programm zu gewinnen und zu begeistern. Und je größer sein Erfolg wurde, desto entschiedener strebte er danach, mehr als nur eines von sieben Vorstandsmitgliedern zu sein. Im Juli 1921 drohte er mit dem Parteiaustritt, wenn er nicht umfassende Vollmachten erhalte, um die radikal-revolutionäre Bewegung so zu führen, wie er es für richtig halte. Am 29. Juli 1921 wurde Hitler zum ersten Vorsitzenden mit nahezu unbegrenzten Machtbefugnissen gewählt. Sofort nach seiner Wahl machte er sich daran, die bisherigen Ordnergruppen, die bei Veranstaltungen für Ruhe und Ordnung sorgten, zu einer halbmilitärischen Organisation auszubauen. Die so entstandene Sturmabteilung, SA, marschierte in ihren braunen Uniformen auf und schüchterte die Gegner ein. Im Krisenjahr 1923 sah Hitler die Zeit zum Handeln gekommen. Vor allem in Bayern waren nationalistische Töne und massive Beschimpfungen der Weimarer Politiker sehr beliebt. Diese Stimmung war es, die Hitler den Münchner Putsch gegen die Regierung wagen ließ. Als der scheiterte, wurde Hitler verhaftet, die Partei und ihre Zeitung wurden verboten. Während der Haft schrieb Hitler an seinem Buch »Mein Kampf«, und er beschloss, nach seiner Entlassung die Macht mit anderen Mitteln anzustreben. Kaum in Freiheit versprach er dem bayerischen Ministerpräsidenten, sich in Zukunft gesetzestreu zu verhalten, und erreichte so die Aufhebung des NSDAP-Verbots. Beim Neuaufbau der Partei und der SA setzte Hitler ihm treu ergebene Unterführer ein. Und er gründete zusätzlich eine Schutzstaffel, SS, die ihm persönlich unterstand. Vor allem aber baute er die Propagandaabteilung aus und gewann dafür den Journalisten Josef Goebbels. Der verstand es wie Hitler, die Massen zu beeinflussen und entwickelte regelrechte Werbefeldzüge, um Wählerstimmen zu gewinnen. Trotz allem blieb die NSDAP in den besseren Zeiten der Weimarer Republik praktisch bedeutungslos. Ihre große Chance kam mit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre. Das Ende der Weimarer Republik. Die relativ ruhigen Weimarer Jahre wurden durch den Schwarzen Freitag an der New Yorker Börse beendet. An diesem 25. Oktober 1929 begann mit dramatischen Kursstürzen die Weltwirtschaftskrise. Ausländische Banken forderten die sofortige Rückzahlung ihrer Kredite samt Zinsen. Das führte in Deutschland rasch zu einer Verknappung des Geldes. Die Produktion stockte, der Wirtschaftsaufschwung wurde jäh unterbrochen, die Arbeitslosigkeit nahm zu und mit ihr die Zahl der Anhänger und Wähler radikaler Parteien. Sie boten den Leuten für die immer komplizierter werdenden Probleme einfache Lösungen an. Für die Kommunisten war die Wirtschaftskrise die logische Konsequenz des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das darum abgeschafft werden müsse. Sie verwiesen auf die Sowjetunion, wo angeblich nicht mehr profitgierige Kapitalisten die Produktion bestimmten, sondern die Bedürfnisse der Menschen. Für die Nationalsozialisten, die Nazis, wie man inzwischen auch sagte, mussten das internationale Finanzjudentum ausgeschaltet und die 30 Parteien aus dem Reichstag hinausgefegt werden. Dann konnte es mit Deutschland wieder aufwärts gehen. Vor allem die einfachen Parolen von Adolf Hitler und sein klares Feindbild »Die Juden und die Kommunisten sind an allem schuld« kamen bei den Unzufriedenen und Verunsicherten gut an. So wurde Hitlers NSDAP bei den Wahlen am 31. Juli 1932 mit 37,3% der Stimmen zur stärksten Partei im Reichstag. Die KPD erhielt 14,2% und war damit drittstärkste Partei. Beide bekämpften sich nicht nur im Reichstag, sondern auch in Straßen- und Saalschlachten. Zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten standen die immer schwächer werdenden staatstragenden Parteien. Der Reichstag war nicht mehr in der Lage, eine Regierung zu bilden. In solchen Krisenzeiten wurde der Reichspräsident zum wichtigsten Mann der deutschen Politik. Das war seit Friedrich Eberts Tod der Weltkriegsgeneral Paul von Hindenburg. Ein alter Mann, der in dieser Rolle völlig überfordert war und die Entscheidungen weitgehend seinem Sohn und seinen alten Kameraden überließ. Die glaubten, den kleinen weltkriegsgefreiten Hitler in Schach halten und für sich benützen zu können. Aber das Spiel lief genau umgekehrt und geradewegs auf Hitler zu. Hindenburg sträubte sich zuerst. »Sie werden mir doch nicht zutrauen, meine Herren, dass ich diesen österreichischen Gefreiten zum Reichskanzler berufe«, sagte er noch am 27. Januar 1933. Doch schon drei Tage später gab er seinen Berater nach. Formal fand am 30. Januar 1933 nicht mehr als ein Regierungswechsel statt. Tatsächlich bedeutete die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler das Ende der Weimarer Republik. Wer drückt wen in die Ecke? Franz von Papen, der als enger Vertrauter Hindenburgs mitverantwortlich für die Ernennung Hitlers war und selbst Vizekanzler wurde, sagte zu Kritikern seiner Politik, »In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.« Das war einer der folgenschwersten Irrtümer in der deutschen Geschichte. Aber am 30. Januar 1933 konnte sich noch niemand vorstellen, was in und mit Deutschland passieren würde. Dabei hatte Hitler nie ein Geheimnis aus seinen Vorstellungen und Zielen gemacht. In seinem Buch »Mein Kampf« und den unzähligen Reden ließ er keine Zweifel daran, worum es ihm ging. Die Beseitigung der parlamentarischen Demokratie, den Aufbau des Staates nach dem Führerprinzip, die Ausrottung minderwertiger Rassen, insbesondere des Judentums, die Vernichtung des Bolschewismus, Marxismus, Kommunismus, die Eroberung von Lebensraum im Osten für das deutsche Herrenvolk. Viele hielten das für Wortradikalismus und glaubten nicht, dass Hitler alles ernst meinte, was er sagte und schrieb. Aber er meinte alles ernst. Todernst. In einem von niemandem für möglich gehaltenen Tempo veränderte Deutschland innerhalb weniger Monate sein Gesicht. Nach dem 30. Januar 1933 beherrschten Hitlers Parteitruppen SA und SS die Straße. Politische Gegner wurden verfolgt, verprügelt und getötet. Erste Lager entstanden, in denen willkürlich festgenommene Männer und Frauen eingesperrt und gequält wurden. Am 17. Februar wies Hitlers Parteifreund Hermann Göring als neuer preußischer Innenminister die Polizei an, Ausschreitungen von SA und SS nicht zu verfolgen, gegen Aktionen anderer Parteien aber rücksichtslos vorzugehen, notfalls auch mit Schusswaffen. Am 27. Februar brannte der Reichstag. Hitler und Göring ließen sofort verkünden, die KPD habe den Brand als Aufruf zu einem kommunistischen Umsturz gelegt. Am nächsten Tag unterzeichnete Hindenburg auf Drängen Hitlers die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, in der praktisch alle Grundrechte zur Abwehr kommunistischer, staatsgefährdender Gewaltakte bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt wurden. Diese Verordnung, die bis 1945 in Kraft blieb, begründete den permanenten Ausnahmezustand im Deutschen Reich. Nun konnte das NS-Regime legal gegen alle und alles vorgehen. In diesem Klima wurde am 5. März ein neuer Reichstag gewählt. Obwohl die NSDAP von der Industrie für den Wahlkampf viel Geld erhalten und alle Machtmittel des Staates eingesetzt hatte, erhielt sie bei dieser letzten halbwegs freien Wahl nur 43,9% der Stimmen. Das war für sie sehr enttäuschend. Joseph Goebbels aber schrieb in sein Tagebuch: »Was bedeuten jetzt noch Zahlen? Wir sind die Herren im Reich und in Preußen.« Weil Hitler jedoch großen Wert auf den Anschein legte, nach Recht und Gesetz zu handeln, ließ er das sogenannte Ermächtigungsgesetz vorbereiten. Es sollte die Regierung ermächtigen, Gesetze, die sogar von der Verfassung abweichen konnten, ohne Mitwirkung von Reichstag und Reichsrat zu beschließen. Durch die Streichung der 81 KPD-Mandate und Versprechungen an die bürgerlichen Parteien erreichte Hitler die für das Gesetz erforderliche Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Nur die SPD stimmte trotz aller Einschüchterungsversuche dagegen. Ihr Vorsitzender Otto Wels hielt eine letzte mutige Rede. »Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Wir Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermächtigungsgesetz gibt ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten.« Otto Wels hatte recht. Vernichten konnten diese Ideen nicht einmal die Nationalsozialisten. Aber sie konnten sie außer Kraft setzen, wie sie alles außer Kraft setzten, was ihnen im Weg stand. Am 31. März legte Hitler ein Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vor. Die Länderparlamente wurden ohne Neuwahlen nach dem Verhältnis der Reichstagswahl umgebildet und eine Woche später wurden anstelle der Ministerpräsidenten Reichsstatthalter eingesetzt. Damit war die Selbstständigkeit der Länder praktisch aufgehoben. Aus dem seit jeher bundesstaatlich aufgebauten Deutschen Reich wurde ein zentralistischer Einheitsstaat. Um den Eindruck zu erwecken, dieser Staat knüpfe an das Heilige Römische Reich deutscher Nation und an das Deutsche Kaiserreich an, wurde er Drittes Reich genannt. Als nächstes wurden die Gewerkschaften und die SPD verboten, viele ihrer Funktionäre in Schutzhaft genommen und in Straflager gesperrt, die man zu diesem Zweck errichtete und Konzentrationslager nannte. Die bürgerlichen Parteien lösten sich unter Druck freiwillig auf. Am 14. Juli wurde das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien erlassen. In Deutschland gab es nur noch die NSDAP. Auf dem Weg in den totalitären Führerstaat. Schritt für Schritt erfasste und beherrschte Hitlers NSDAP alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Deutschland wurde zum totalitären Führerstaat, in dem die Nationalsozialisten kein Mittel scheuten, um ihre Ziele zu erreichen. Nicht einmal vor der Ermordung langjähriger Weggefährten schreckten sie zurück. Als der SA-Chef Ernst Röhm die Verschmelzung seiner Truppe mit der Reichswehr und damit mehr Macht für sich wollte, befahl Hitler im Juni 1934, die gesamte SA-Führung zu ermorden. Damit sicherte er sich endgültig das Wohlwollen der Reichswehr, die er für den Krieg brauchte, den zu führen er längst beschlossen hatte. Als Hindenburg am 2. August 1934 starb, übernahm Hitler einfach das Amt des Reichspräsidenten, wurde damit gleichzeitig Oberbefehlshaber der Reichswehr und nannte sich Führer des Deutschen Reiches und Volkes. Alle Soldaten und Beamten mussten ihren Treueeid auf die Person Adolf Hitlers leisten. Wie die absolutistischen Monarchen vereinigte Hitler nun alle Macht in seiner Hand. Doch damit war er noch nicht zufrieden. Er wollte die Menschen ganz beherrschen, wollte auch Macht über ihr Denken und Fühlen. Darum legte er großen Wert auf die Erziehung der Jugend. In seinen eigenen Worten: Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn so diese Knaben, diese Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei und in die Arbeitsfront, in die SA und SS, in das NSKK, das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps und so weiter. Und wenn sie dort 2 Jahre oder 1,5 Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder 6 oder 7 Monate geschliffen, alle mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach 6 oder 7 Monaten noch an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 3 Jahre. Und wenn sie dann nach 2 oder 3 oder 4 Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei für ihr ganzes Leben. An anderer Stelle sagte er, er wolle eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend, vor der sich die Welt erschrecken wird. Sie dürfe nichts Schwaches, Zärtliches und auch nichts Intellektuelles haben. Und damit niemand auf eigene Gedanken kam, wurde die Presse gleichgeschaltet, das heißt unter nationalsozialistische Aufsicht gestellt, wurden liberale und linke Journalisten, Schriftsteller und Künstler zur Auswanderung gezwungen oder in Konzentrationslager gesperrt. Ihre Bücher wurden in einer von Propagandaminister Goebbels angeordneten Aktion wider den undeutschen Geist am 10. Mai 1933 von Studenten überall in Deutschland verbrannt. Ihre Bilder und ihre Musik galten fortan als undeutsch und entartet. Was seit 1922 dem deutschen Volk als Kunst aufgeschwätzt worden ist, ist auf dem Gebiet der Malerei ein einziges verkrüppeltes Gekleckse, sagte Hitler dazu. Auch die Universitäten blieben nicht verschont. Viele Wissenschaftler wurden entlassen, weil ihre Gedanken und oder ihre Abstammung den Nationalsozialisten nicht passten. Und wer den neuen deutschen Geist nicht akzeptierte, weil ihm zum Beispiel eine deutsche Physik absurd erschien, musste gehen. Dennoch hat nicht etwa die ganze deutsche Geisteswelt den Nationalsozialismus abgelehnt. Vielmehr hatte es schon in der Weimarer Republik Wissenschaftler und Künstler gegeben, die mit den Nationalsozialisten sympathisierten. Und wenn es nach dem 30. Januar 1933 immer mehr wurden, dann deshalb, weil eben auch intelligente Menschen ihr Mäntelchen gern nach dem herrschenden Wind hängen. Die deutsche Geisteswelt unterschied sich da nicht wesentlich von anderen Teilen der Bevölkerung. Die große Mehrheit der Deutschen empfand die Herrschaft der Nationalsozialisten in den ersten Jahren ohnehin nicht besonders bedrückend. Dass man nicht mehr mit »Guten Tag« oder »Grüß Gott« grüßen sollte, sondern mit »Heil Hitler« und erhobenem rechtem Arm, erschien zwar vielen Menschen übertrieben, aber wichtiger war ihnen, dass nach den oft chaotischen Zuständen am Anfang und Ende der Weimarer Republik ein starker Mann wieder für Ruhe und Ordnung sorgte. Auch dass Kinder und Jugendliche Zucht und Ordnung lernen sollten, war ganz im Sinne vieler Deutscher. Und weil durch Arbeitsbeschaffungsprogramme und die heimliche Aufrüstung nach und nach alle wieder Arbeit bekamen, wuchs die Zufriedenheit mit dem Regime. Besonders stolz war man auf die ersten Autobahnen, obwohl man die wegen der wenigen Autos, die es damals gab, wirklich nicht gebraucht hätte. Dass sie als schnelle Aufmarschwege für den nächsten Krieg dienen sollten, ahnten die Leute nicht, und sie fragten auch nicht danach. Ebenso wenig wie nach den Menschen, die verhaftet wurden und verschwanden. Dafür sorgte auch Propagandaminister Goebbels. Die Deutschen lasen in Zeitungen, hörten am Radio und im Kino von 1933 an nur noch Lobeshymnen auf den Führer und die Partei und Hasstiraden auf die Gegner. Außerdem gab es viele Feste und Feiern mit Massenaufmärschen, deren Wirkung man sich nur schwer entziehen konnte. Und natürlich nutzten die Nationalsozialisten auch die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, um das Dritte Reich positiv darzustellen. Viele Deutsche waren stolz darauf, dass dieses größte Sportereignis zum ersten Mal in ihrem Land stattfand. Immer weniger Deutsche stellten kritische Fragen. Immer mehr Deutsche glaubten, der Führer werde es schon richtig machen.